Die erste Erkrankung findet meistens in den ersten 2 Jahren statt, aber das kann eben wirklich zu schlimmen Auswirkungen führen. Und in der gleichen Studie hat man gesehen, dass etwa 1,7% der hospitalisierten Kinder dann sterben. Also es kann wirklich sehr schwere Erkrankungen auslösen.
Virologisch mit Florian Kramer.
Willkommen zu dieser Folge von Virologisch, die ist aufgenommen worden am 26. Oktober 2025, also Nationalfeiertag in Österreich. Aber aufgenommen worden ist die dieses Mal wieder in New York. Und heute geht es um ein Virus, das gerade bei sehr jungen Kindern, bei Babys und auch bei älteren Erwachsenen problematisch sein kann. Und zwar das respiratorische Syncytialvirus oder RSV. Das ist auf Deutsch recht schwer auszusprechen. Auf Englisch geht es besser, dann nennt sich es Respiratory Syncytial Virus. Das kommt irgendwie leichter rüber als die deutsche Version. Aber die Abkürzung, die man dafür verwendet, ist RSV. Das ist ein Pneumovirus, das ist weitläufig etwa mit Masern verwandt. Es gibt ein sehr nah verwandtes Virus, das auch in Kälbern, in Kühen vorkommt und dort Probleme bereitet. Und das ist auch etwas näher mit dem humanen Metapneumovirus verwandt, das ähnliche Erkrankungen auslöst. Über das werden wir vielleicht mal eine Episode machen. Aber heute geht es eben um RSV. Das Virus hat ein einzelsträngiges RNA-Genom mit einer negativen Polarisierung. Also das heißt, dass es zuerst in eine positive Polarisierung umgeschrieben werden muss von der Polymerase, bevor es zur Herstellung von Proteinen kommen kann. Das Virusgenom hat etwa 15.000 Basenpaare, also durchschnittlich für RNA-Virus, und kodiert für 10 Gene. Wie ist dieses Viruspartikel oder dieses Virus aufgebaut? Wir haben eben innen das Genom. Es wird von einem Nukleoprotein geschützt und das Genom ist auch mit einer Polymerase und einem Phosphoprotein assoziiert. Das Ganze ist eingepackt in eine Lipidhülle. Diese Lipidhülle wird innen von einem Matrixprotein stabilisiert. In der Lipidhülle haben wir auch einen Ionenkanal, der nennt sich SH oder Small Hydrophobic Protein. Und dann haben wir in der Lipidhülle 2 Oberflächenproteine, also 2 Spike-Proteine im Prinzip. Eines nennt sich G und das andere nennt sich F. Das G-Protein ist wichtig für die Bindung des Virus an die Zelle und das F-Protein ist wichtig für die Fusion der Virusmembran mit der Zellmembran, damit eben das Genom in die Zelle reinkommt. Über das werden wir später noch sprechen. Das Virus ist etwa 150 Nanometer im Durchmesser. Und das ist pleomorphisch, das heißt, es ist nicht besonders schön, es ist nicht wirklich so rund, sondern es hat unterschiedlichste Strukturen. Das ist bei den meisten Paramyxoviren und Pneumoviren der Fall, dass die nicht besonders schön ausschauen im Elektronenmikroskop. Und wir haben bei RSV 2 Arten, und zwar RSVA und RSVB. Die sind aber recht nah miteinander verwandt und da gibt es viel Kreuzimmunität. Isoliert hat man das Virus das erste Mal 1956 von einem Schimpansen, der anscheinend Schnupfen und obere Atemwegsbeschwerden hatte. Und es ist dann 1957 charakterisiert worden vom Robert Janock an der University of Cincinnati. Es ist zwar das erste Mal vom Schimpansen isoliert worden, aber das war wahrscheinlich eine reverse Zoonose, also eine Ansteckung von einem Tier durch einen Menschen. Und man weiß mittlerweile, dass das Virus nur in Menschen zirkuliert. Wie kann man sich anstecken? Die Ansteckung passiert entweder über Tröpfchen von infizierten Personen. Es können auch sehr kleine Tröpfchen, Aerosole sein, aber es sind meistens größere Tröpfchen. Und dann auch über Schmierinfektionen, also teilweise über Gegenstände und auch durch direkten Kontakt. Die Inkubationszeit ist etwa 2 bis 8 Tage und dann treten erste Symptome auf, meistens im obere Atemwegsbeschwerden, rinnende Nase, aber dann auch Husten, Fieber, grundsätzlich Müdigkeit, ein Erscheinungsbild ähnlich einer Influenza-Infektion am Anfang. Das dauert so etwa 1 bis 3 Tage und danach kann es zu einer unteren Atemwegsinfektion kommen. Das passiert bei etwa 5% der infizierten Kinder bei einer Erstinfektion. Und dann kommt es eben vor allem bei Kindern zu Atembeschwerden, und es kann zu einer Bronchiolitis kommen. Was heißt das jetzt? Um das ein bisschen zu erklären, die Bronchiolen, das ist der letzte Teil dieser Röhren in der Lunge, bevor die Röhren in die Lungenbläschen übergehen. Die Lungenbläschen, das ist dort, wo wirklich der Gasaustausch zwischen Blut und Luft passiert, also wo es Sauerstoff zum Sauerstoffeintrag und zum CO2-Austrag kommt. Und halt kurz davor diese ganz, ganz kleinen Gefäße, das sind die Bronchiolen. Man kann sich vorstellen, wenn die infiziert werden, wenn es dazu zu einer Entzündung kommt, dann aufgrund der Infektion und die anschwellen durch die Mundzellen, die reinkommen, dann wird es halt schwierig mit dem Atmen. Gerade bei Säuglingen sieht man es dann auch oft durch eine Trinkschwäche. Die können dann eben nicht mehr trinken, weil sie Probleme haben, gleichzeitig zu atmen. Und das kann ziemlich schlimm sein. Das kann bis zu einer Zyanose führen, also wirklich, wo die Sauerstoffsättigung schon sehr gering ist und das deshalb zu einer Blässe kommt und fast zu einer Blaufärbung von Lippen und Fingernägeln. Das ist dann natürlich schon eine sehr schwere Erkrankung, weil es wird eben dadurch durch diese Bronchiolitis ausgelöst. Es ist so, bei einer Studie in England hat man gesehen, dass etwa 2% der Ersterkrankungen oder Ersterkrankten im Spital landen. Die Ersterkrankung findet meistens in den ersten 2 Jahren statt, aber das kann eben wirklich zu schlimmen Auswirkungen führen. Und in der gleichen Studie hat man gesehen, dass etwa 1,7% der hospitalisierten Kinder dann sterben. Also es kann wirklich sehr schwere Erkrankungen auslösen. Das höchste Risiko ist bei Babys im ersten Lebensjahr, beziehungsweise unter 6 Monaten ist das Risiko noch höher. Und am höchsten ist es bei Frühgeborenen, aber bis zum Alter von 5 Jahren kann es zu schwereren Infektionen kommen. Später dann eher weniger, vor allem wenn man schon mal infiziert hat, kann man sich zwar wieder infizieren, also es kann durchaus und sehr leicht zu Reinfektionen kommen, aber die sind dann meistens weniger schwer. Das andere Problem, das man sieht, ist, wenn es zu schweren Infektionen, gerade bei Babys kommt, zu schweren Erstinfektionen, dann bekommen die später im Leben oft Asthma. Also da kommt es anscheinend zu einer Schädigung der Lunge, die dann eben zu Asthma führen kann. Natürlich ist auch das Problem, wenn man schwere untere Atemwegsentzündungen oder Infektionen hat, dass es dann oft zu bakteriellen Sekundärinfektionen kommt. Also man hat zuerst die virale Infektion und dann eben, weil die Lunge geschädigt ist, weil es offen ist, kann es zu einer weiteren Infektion durch Bakterien kommen und das kann natürlich auch wirklich problematisch sein. Also ein Riesenproblem bei sehr kleinen Kindern, Babys und wie gesagt vor allem Frühgeborenen. Wenn man erwachsen ist, hat man wahrscheinlich schon einige RSV-Infektionen durchgemacht und es kann sein, dass dann, wenn man sich wieder infiziert, dass die asymptomatisch sind oder dass das eher leichte Erkrankungen der oberen Atemwege sind. Es wird dann allerdings wieder problematisch, wenn man älter wird. Und zwar so ab 60, 65 Jahren. Wenn das Immunsystem nicht mehr so aktiv ist, kann es ihm wieder zu relativ schweren Erkrankungen kommen. Unter anderem eben zu Lungenentzündungen. Aber das Problem ist auch, dass man in dem Alter oft Vorerkrankungen hat und die können sich dann verschlimmern. Vor allem Asthma kann um einiges schlimmer werden, wenn man dann wieder RSV-Infektion hat. Beziehungsweise COPD, also chronische Lungenerkrankung, das kann sich um einiges verschlimmern und das kann auch andere Krankheitsbilder verschlimmern. Und natürlich sind auch Leute mit einer Immunschwäche grundsätzlich einem viel höheren Risiko ausgesetzt, schwere Erkrankungen mit RSV zu bekommen. Bei unter 5-Jährigen schätzt man, dass es weltweit etwa 100.000 Tote pro Jahr durch RSV gibt. Das fluktuiert, nicht jede Wintersaison ist gleich schlimm. Aber das ist schon eine große Anzahl an Todesfällen, vor allem da geht es ja wirklich um Kinder. Und Zahlen von der CDC in den USA von der letzten Saison zeigen eben, dass es zwischen 190.000 und 350.000 Hospitalisierungen aufgrund von RSV gegeben hat und zwischen 10.000 und 23.000 Toten. Also das sind natürlich auch Schätzungen, die teilweise auf Überwachungszahlen basieren, aber eben Schätzungen. Und die USA haben 340 Millionen Einwohner, also man kann sich das umrechnen, dass das schon passiert, dass das schon recht häufig ist. Und aufgrund der Schwere dieser Infektionen hat man eben relativ früh versucht, eine Impfung zu entwickeln, und zwar in den 1960er Jahren. Und das war ein klassisch inaktivierter Virusimpfstoff. Man hat dann klinische Studien gemacht und hat dann feststellen müssen, dass die geimpften Kinder schwerere Verläufe hatten als die nicht geimpften. Was da passiert ist, ist, dass die eine Immunantwort aufgebaut haben durch die Impfung, die zu einer Entzündung geführt hat, aber nicht zur Kontrolle des Virus und der Virusvermehrung. Und das war eben recht großes Problem. Und man hat dann sehr lange nicht an RSV-Impfungen gearbeitet, eben aus der Angst heraus, dass wenn man es nicht richtig macht, dass das negative Konsequenzen in den klinischen Studien haben könnte. RSV war aber natürlich nach wie vor ein Problem und man hat dann 1998 einen monoklonalen Antikörper als Prophylaxe zugelassen. Und den konnte man an frühgeborene Kinder zum Schutz geben oder auch an Babys. Und der hat dann recht gut während der ersten RSV-Infektion vor schweren Verläufen geschützt. Was war da jetzt das Problem mit dem Impfstoff? Da müssen wir ein bisschen mehr ins Detail gehen. Das ist eigentlich sehr interessant. Und das hängt alles mit diesem F-Protein zusammen. Also dieses Protein, das zur Verschmelzung der Virusmembran und der Zellmembran führt. Also das im Prinzip ganz, ganz wichtig für die Infektion ist. Diese Fusionsproteine, viele virale Erreger haben solche Fusionsproteine, weil ja eigentlich all diese Viren irgendwie ihr Genom in die Zelle reinbringen müssen. Und das machen eben diese Fusionsproteine. Und wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also diese F-Proteine, die haben eben eine bestimmte Proteinfaltung, die haben eine bestimmte Struktur und die Struktur kann sich verändern. Also da gibt es einen Präfusionszustand, also bevor es zu dieser Fusion der zwei Membranen kommt, und dann einen Postfusionszustand. Das ist der Zustand, die Form des Proteins, nachdem es diese Fusion ausgelöst hat zwischen den zwei Zellmembranen. Damit dieses Fusionsprotein eben diese Zustandsänderung vollführen kann und diese zwei Membranen miteinander verschmelzen kann, dafür muss es instabil sein. Sonst wird das ja nicht passieren. Also dass wenn das Virus mit der Zellmembran in Kontakt kommt, muss es eben zu dieser Änderung des Zustands kommen. Das kann man sich ein bisschen wie eine Mausefalle vorstellen. Also wenn man da nur leicht ankommt, dann macht's zack und die Mausefalle klappt zu. Und genauso ist es bei diesen Fusionsproteinen. Damit man aber die Mausefalle neutralisieren kann, damit die also nicht mehr zuklappt, muss das Immunsystem Antikörper gegen die gespannte Version der Mausefalle machen. Ja, also gegen den Präfusionszustand. Wenn man jetzt einen klassischen inaktivierten Impfstoff herstellt gegen ein Virus, dann lässt man das Virus einfach in Zellkultur wachsen, dann reinigt man das und dann inaktiviert man das meistens mit einer Chemikalie, Beta-Propiolacton oder Formalin. Und wenn man das mit RSV macht, ist das Fusionsprotein so instabil, dass das gleich mal umklappt, wenn man das inaktiviert. Und man kriegt einen Impfstoff, wo der Großteil von dem F-Protein im Postfusionszustand ist, das heißt die zugeklappte Mausefalle. Und wenn man das dem Immunsystem präsentiert, dann macht das Immunsystem Antikörper gegen den zugeklappten Zustand. Und diese Antikörper können natürlich dann nicht davor schützen, dass die Mausefalle zuklappt. Das heißt, die sind wirkungslos. Und das zusätzlich zu anderen Immunantworten, die eben zu einer Entzündung führen, führt dann dazu, dass es zwar zu einer Entzündung kommt, also dass das Immunsystem auf die Infektion reagiert, aber die nicht kontrollieren kann, weil die richtigen Antikörper nicht da sind. Und deswegen hat eben dieser inaktivierte Impfstoff nicht funktioniert. 2013 ist dann die Struktur von diesem Fusionsprotein aufgeklärt worden, und zwar von einem Kollegen von mir, vom Jason McLellan, der an der amerikanischen NIH geforscht hat, ist mittlerweile in Texas, an der University of Texas Austin. Und nachdem er dann die Struktur gekannt hatte und gewusst hat, wie das vor der Fusion und nach der Fusion ausschaut, hat man das so mutieren können, dass es nicht mehr zuklappen kann. Das heißt, man hat dann eine gespannte Mausefalle oder was wie eine gespannte Mausefalle aussieht, aber eben nicht mehr zuschnappen kann. Und wenn man das als Impfstoff verwendet, dann sieht das Immunsystem immer nur den Zustand der gespannten Mausefalle, weil das eben nicht mehr instabil ist. Und dann bekommt man ganz viele Antikörper gegen diesen Präfusionszustand oder diese Präfusionsversion oder die im Prinzip gespannte Mausefalle. Und die Antikörper sind dann natürlich hochneutralisierend und verhindern, dass das F-Protein diesen Zustand verändern kann während der Infektion. Das heißt, es kann gar nicht mehr zur Infektion kommen. Das war natürlich sehr clever und es hat dann eine Zeit lang gedauert. Aber basierend auf dieser Erkenntnis, diesen Forschungsergebnissen, haben dann GSK und Pfizer und später auch Moderna Impfstoffe entwickelt, die eben dieses F-Protein, und zwar das stabilisierte F-Protein, enthalten. Wenn man jetzt mit denen impft, kriegt man eben hohe neutralisierende Antikörpertiter und ist vor schweren Verläufen mit der Infektion geschützt. Seit 2023 gibt es eben diese Impfstoffe am Markt und da gibt es im Prinzip Impfstoffe für zwei verschiedene Personengruppen. Einerseits für die Gruppe ab 60 Jahren, die will man natürlich vor Infektionen schützen, eben weil ihr Immunsystem schon etwas schwächer ist. Und da sind drei Impfstoffe zugelassen. Zwei basieren auf rekombinanten Proteinen. Der neueste, der jetzt zugelassen worden ist, basiert auf mRNA, der ist von Moderna. Und diese Impfstoffe haben etwa 80-90% Effizienz, um Erkrankungen der unteren Atemwege zu verhindern. Das heißt, die schützen nicht unbedingt vor einer Infektion, die schützen aber vor einem schweren Verlauf. Und diese Effizienz nimmt in der zweiten Saison ein bisschen ab, aber ist langanhaltend. Das heißt, das ist nicht nur für ein Jahr, da braucht man nicht gleich wieder eine Boosterdosis. Wie lang anhaltend der Schutz sein wird, werden wir noch herausfinden. Der Impfstoff ist ja vor relativ kurzer Zeit zugelassen worden. Und da gibt es noch Studien, die im Laufen sind, zu sehen, ob und wann man da eine Auffrischung braucht. Das Gute hier ist, dass sich das Virus mit der Zeit wenig verändert. Das heißt, das Protein, die Sequenz, die in der Impfung drin ist, solange die Titer hoch bleiben, sollte weiterhin schützen. Die zweite Gruppe, die man hier impfen will, und da ist ein Impfstoff zugelassen, sind Schwangere. Und die Idee dahinter ist, Schwangere geben ja Antikörper an den Fötus weiter, an das Baby weiter. Das heißt, ein Neugeborenes hat im Prinzip die gleichen Antikörpertiter wie die Mutter. Die Antikörper werden dann mit der Zeit weniger im Baby, das wird abgebaut, Antikörper oder der Hauptantikörper, den Menschen haben, IgG1, der hat eine Halbwertszeit vor etwa einem Monat. Das heißt aber, dass das Baby für die ersten paar Monate ganz gut durch die Antikörper der Mutter geschützt ist. Und da will man natürlich, dass die Mutter kurz vor der Geburt sehr hohe Antikörpertiter hat. Und deswegen gibt man diese Impfstoffe eben 4 bis 8 Wochen vor dem Geburtstermin. Also in der 32. bis 36. Schwangerschaftswoche. Vor allem dann, wenn der Geburtstermin zwischen Oktober und März ist. Das ist eben der Großteil der RSV-Saison. Und wenn die Babys dann geboren werden, haben sie eben Schutz gegen RSV während der ersten Saison. Zusätzlich zu dem gibt es dann auch noch monoklonale Antikörperprophylaxen. Also das sind keine Impfungen, sondern da wird einmal ein Antikörper injiziert. Und das gab es schon seit 1998, aber mittlerweile sind die Prophylaxen weiterentwickelt worden und sind einiges besser. Was hier gemacht wird, ist eben Babys unter 8 Monaten können das vor ihrer ersten RSV-Saison, also wie gesagt, die Saison ist normal zwischen 1. Oktober und 31. März, können das vor ihrer ersten RSV-Saison bekommen und haben dann einen etwa 80%igen Schutz vor schweren Verläufen in dieser ersten Saison. Das Interessante hier ist, diese Antikörper sind auch IgG1, also das, wie gesagt, wie der Hauptantikörper, der eben beim Menschen vorkommt, oder die Hauptantikörperversion, die beim Menschen vorkommt. Nur hat man die modifiziert. Die haben jetzt nicht mehr Halbwertszeit von einem Monat, sondern die Halbwertszeit ist um einiges länger. Und das heißt, es gibt dann wirklich sehr, sehr guten und langanhaltenden Schutz über die gesamte erste RSV-Saison. Wenn das Baby geboren wird, wenn das Baby in der ersten RSV-Saison geboren wird, dann kann man das natürlich gleich nach der Geburt geben. Und wenn das Baby vor der Saison geboren wird, gibt man das eben am Anfang der Saison. Also mittlerweile haben wir da eben schon sehr gute Werkzeuge in der Hand, um vor allem Babys und kleine Kinder vor RSV-Infektionen zu schützen und auch um alte oder immungeschwächte Personen vor RSV-Infektionen zu schützen. Wie gesagt, hier geht es vor allem um den Schutz vor schweren Infektionen, vor Infektionen der unteren Atemwege. Nicht so sehr um Schutz vor Infektionen per se, aber das funktioniert mittlerweile schon recht gut und da sind eben in den letzten paar Jahren sehr viele Entwicklungen auf den Markt gekommen, die man jetzt einsetzen kann. Also super Entwicklung bei RSV und es war ein sehr langer Weg von den 1960er Jahren bis jetzt, um da eben Impfstoffe und Therapien zu entwickeln. Ja, und das war's für heute bei Virologisch. RSV, ein interessantes Virus, das große Probleme bereiten kann, wo es aber mittlerweile sehr gute Impfstoffe und sehr gute Prophylaxis gibt. Und wie immer, wenn es Fragen oder Anregungen gibt, bitte einfach ein E-Mail schreiben an virologisch@podcastwerkstatt.com. Danke fürs Zuhören. Ciao.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.
Podcast-Werkstatt.